Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Mohammed sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastude.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastude.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 24. August 2023, gleich dem 2. Schahriwar 1402, nach iranischem Sonnenkalender, beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe US-Niedergang in Westasien – Ursachen und Folgen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. BRICS lädt Iran ein, als neues Mitglied beizutreten. Widerstandsgruppen von Gaza bis Libanon nach israelischen Drohungen in höchster Alarmbereitschaft. Wagner-Chef Prigozhin kommt bei Flugzeugabsturz in Russland ums Leben. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. BRICS lädt Iran ein, als neues Mitglied beizutreten. Iran wurde eingeladen, Mitglied der BRICS-Gruppe der Schwellenländer zu werden, deren Führer sich in Johannesburg, Südafrika aufhalten, um die Erweiterung des Blocks zu erörtern. Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa gab am Donnerstag bekannt, dass die BRICS-Mitgliedstaaten der Aufnahme Irans, Argentiniens, Ägyptens, Äthiopiens, der Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabiens als neue Mitglieder zugestimmt haben. Die fünf derzeitigen Mitgliedstaaten hätten einen Konsens über die erste Phase dieses Erweiterungsprozesses erzielt und die sechs Staaten eingeladen, ab dem 1. Januar 2024 neue Mitglieder der BRICS-Gruppe zu werden, sagte er auf dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Gruppe in Johannesburg. Mohammad Jamshidi, stellvertretender Stabschef des iranischen Präsidenten für politische Angelegenheiten, reagierte auf die Nachricht und sagte, die Mitgliedschaft Irans in den BRICS sei eine historische Entwicklung und ein strategischer Erfolg für die Außenpolitik der Islamischen Republik. Glückwunsch an das Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, und die große Nation Irans, sagte Jamshidi über X ehemals Twitter. Der chinesische Präsident Xi Jinping sagte, die Erweiterung der BRICS werde dem Kooperationsmechanismus der Gruppe neue Impulse verleihen. Diese Erweiterung spiegele die Entschlossenheit der BRICS-Staaten zur Einheit und Zusammenarbeit wider, erklärte Xi auf dem Gipfel. Diese Mitgliedererweiterung ist historisch, sagte er. Die Erweiterung ist auch ein neuer Ausgangspunkt für die BRICS-Zusammenarbeit. Es wird dem BRICS-Kooperationsmechanismus neuen Schwung verleihen und die Kraft für Weltfrieden und Entwicklung weiter stärken. Die Gruppe wurde von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gegründet und bestand ursprünglich aus diesen Staaten, die zusammen etwa 40% der Weltbevölkerung und ein Viertel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, BIP, repräsentieren. Iran gehörte zu den Dutzenden Ländern, die eine Mitgliedschaft in den BRICS-Staaten anstrebten und einen formellen Antrag auf Beitritt zum Gremium gestellt hatten. Der iranische Präsident Raisi traf am Donnerstagmorgen in Pretoria, der Verwaltungshauptstadt Südafrikas, ein, um an einem Gipfeltreffen der BRICS-Staaten teilzunehmen. BRICS hat es geschafft, unabhängige Länder mit dem gemeinsamen Ziel zusammenzubringen, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu stärken und dem Unilateralismus entgegenzuwirken, sagte er am Mittwochabend vor seiner Abreise. Widerstandsgruppen von Gaza bis Libanon nach israelischen Drohungen in höchster Alarmbereitschaft. Palästinensische Widerstandsgruppen im blockierten Gazastreifen sind in höchster Alarmbereitschaft und haben nach israelischen Drohungen gegen ihre Anführer beispiellose Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Nach den Drohungen des israelischen Regimes, ihre Anführer zu ermorden, seien palästinensische Widerstandsgruppen im blockierten Gazastreifen und im Ausland, insbesondere im Libanon, in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden und hätten beispiellose Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, berichtete die Nachrichtenseite Al-Arabi Al-Jadid am Mittwoch. Während Tel Aviv in den letzten Tagen seine Drohungen gegen Widerstandsführer verschärfte, haben verschiedene Arten israelischer Aufklärungsdrohnen damit begonnen, den Himmel verschiedener Gebiete des Gazastreifens zu patrouillieren, um Informationen zu sammeln. In den letzten Stunden patrouillierten solche Drohnen verstärkt am Himmel über Gaza, was zeigt, dass das Besatzungsregime möglicherweise einen Angriff auf den verarmten Küstenstreifen vorbereitet. Am Dienstag betonte Ismail Haniya, der Leiter des Politbüros der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, es gibt keine politische oder sicherheitspolitische Lösung im Westjordanland, nachdem der sogenannte politische Prozess gescheitert ist und die Dokumente des Oslo-Abkommens verstreut sind, fügte der Hamas-Chef hinzu. Unser Volk setzt nicht länger auf diesen politischen Weg, der sich nachteilig auf die palästinensische Sache und unsere historischen Rechte in Palästina ausgewirkt hat, betonte Haniya. Mehr als 200 Palästinenser wurden dieses Jahr in den besetzten palästinensischen Gebieten und im Gazastreifen getötet. Die meisten dieser Todesfälle wurden im Westjordanland registriert. Bei palästinensischen Vergeltungsangriffen auf israelische Siedler wurden in dieser Zeit mindestens 30 Menschen getötet. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin kommt bei Flugzeugabsturz in Russland ums Leben. Nach Angaben russischer Medien ist im Nordwesten des Landes ein Flugzeug abgestürzt. Aus der Liste der Passagiere an Bord steht der Name Jewgeni Prigoschin, Chef der privaten Militärgruppe Wagner. Der russische Nachrichtensender RT sagte, ein Privatjet auf dem Weg von der Hauptstadt Moskau nach St. Petersburg sei am Mittwoch ohne Überlebende in der russischen Region Twer abgestürzt. Bei dem Absturz kamen 10 Menschen ums Leben. Unterdessen berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti unter Berufung auf russische Luftfahrtbehörden, Prigoschin sei bei dem Absturz ums Leben gekommen. Ein mit der Wagner-Gruppe verbundener Telegram-Kanal sagte, dass ihr Anführer Prigoschin gestorben sei, berichtete Reuters. Der Chef der Wagner-Gruppe, ein Held Russlands, ein wahrer Patriot seines Vaterlandes, Jewgeni Viktorowitsch Prigoschin, starb an den Folgen der Taten von Verrätern Russlands, heißt es in einem Beitrag im Kanal Greyzone. Das russische Bundesamt für Luftverkehr teilte mit, dass eine Untersuchung des Absturzes eingeleitet worden sei. Prigoschin führte im Juni eine kurzlebige bewaffnete Meuterei gegen die russische Militärführung an. Die Meuterei, die weniger als 24 Stunden dauerte, endete, nachdem der Wagner-Führer zugestimmt hatte, seine Truppen auf dem Weg in die russische Hauptstadt zurückzubringen, nachdem mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko Verhandlungen über eine Deeskalation der Lage geführt worden waren. In einer Audiobotschaft, die am 23. Juni auf Telegram gepostet wurde, beschuldigte Prigoschin die militärischen Spitzen Russlands, einen Raketenangriff auf die Feldlager der Gruppe in der Ukraine, wo Russland eine Militäroperation durchführt, angeordnet zu haben, bei dem große Zahlen seiner paramilitärischen Kräfte getötet wurden. Die Behörden in Moskau wiesen seine Behauptung jedoch entschieden zurück. Nach der Einigung gab der Kreml bekannt, dass Russland ein zuvor gegen den Chef der Wagner-Gruppe eingeleitetes Strafverfahren eingestellt habe. Beispiellose Zahl von Israelis beantragt europäische Pässe und Einwanderungsvisa. Europäische Botschaften in Tel Aviv verzeichneten in den letzten Monaten einen beispiellosen Anstieg der Zahl der Israelis, die einen Reisepass oder ein Einwanderungsvisum beantragten. Die israelische Webseite Ynet News berichtete am Mittwoch, dass die diplomatischen Vertretungen Frankreichs, der Niederlande, Rumäniens, Portugals, Spaniens, Deutschlands, Italiens und der baltischen Staaten einen deutlichen Anstieg der israelischen Anträge auf ausländische Pässe verzeichneten. Einige bringen es mit der Justizreformgesetzgebung in Verbindung, während andere glauben, der Grund seien die hohen Lebenshaltungskosten, sagte ein europäischer Gesandter. Es gibt immer mehr israelische Familien, die einen Reisepass beantragen. Die Warteschlangen sind so groß geworden, wie wir es noch nie erlebt haben. Wir haben das Gefühl, dass dies zu einem Phänomen geworden ist. Die spanische Botschaft bestätigte, dass es in den letzten 3 Jahren einen Anstieg der Anträge auf Reisepässe sowie Umsiedlungs- und digitale Nomadenvisa gegeben habe, die es Israelis ermöglichen, in dem europäischen Land zu leben und zu arbeiten. Die Zahl der Passanträge nimmt zu, aber wir sind uns der Beweggründe dafür nicht bewusst, sagte die französische Botschaft in Tel Aviv. Kürzlich sagte der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, Sayed Hassan Nasrallah, dass die schwache interne Front der israelischen Besatzung vor einem ideologischen Rückzug stehe, der Siedler dazu treibe, ihre Koffer zu packen und die besetzten palästinensischen Gebiete zu verlassen. Eine Umfrage des israelischen Senders Kanal 13 ergab letzten Monat, dass 28% der Israelis erwägen, die besetzten Gebiete zu verlassen. Über die Hälfte der Befragten, also 54%, gaben an, dass sie befürchteten, dass das umstrittene Vorhaben die Sicherheit des Regimes gefährden würde, und 46% machten sich Sorgen über einen Bürgerkrieg. Die Umfrage spiegelte die Auswirkungen der vom extremistischen Kabinett des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu verabschiedeten Politik wider, darunter der sogenannte Justizreformplan, der Massenproteste ausgelöst hat. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 32 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 25 Grad, Mashhad 26 Grad, Isfahan 30 Grad, Shiraz 30 Grad und Bandarabas 36 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Saide Shahrouz mit dem Titel Arezuye Man, das heißt Mein Wunsch.
فکر این که تو بیای و من نباشم، خواب و از چشای عاشقم میگیره، تازه باورم شده تموم دنیا پیش آرزوی من خیلی حقیره. یاد لحظه رسیدنت میافتم، خنده یه تلخی روی لبام میشینه، حاضرم دار و ندارم و ببخشم تا که چشمام روی ماه تو ببینه. تو همون ستاره پوشی که هنوز جمعه ها منو داغون میکنه. موسیقی
برزخ زمانه گم شدم، رد پاتم از ترانه هم نگیر، اسم تو شنیدنم برام بسه، غم شیرین تو از صدام نگیر. ناجی فاصله ها جهان من بی پناه، اگه راستشو بخوای مثل قلبای تموم عاشقا، جاده خسته از چشم راه که بیا، تا همون ستاره پوشی که هنوز جمعه هامو گریه بارون میکنه، نگو شاید به نگاهت نرسم، حتی فکرش منو داغون میکنه، تا همون ستاره پوشی که هنوز جمعه هامو گریه بارون میکنه، نگو شاید به نگاهت نرسم، فکرش منو داغون میکنه.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, der iranische Dichter Abu Muhammad Elias Nezami Ganjavi gehört fest zur iranischen Literaturgeschichte. Darüber kann auch nicht hinwegtäuschen, dass sein Geburtsort heute in der Republik Aserbaidschan liegt. Nezami Ganjavi ist zwischen 1135 bis 1145 nach Christus in Ganje, das damals zum Iran gehörte, auf die Welt gekommen und verstarb 1209 in der gleichen Stadt. Weil seine Familie wohlhabend war, brauchte er sich nicht am Herrscherhofe mit seiner Dichtung zu verdingen. Er zog das Alleinsein vor, um sich ganz dem Erwerb von Wissen, dem Studium des Korans, der Überlieferung, der Scholastik, Philosophie und Mystik zu widmen. Nezami lässt sich zu den Vorreitern der Literaturbewegung im 6. Jahrhundert nach der Hijra, sprich 12. Jahrhundert nach Christus, zählen. Keinem Forscher bleiben die Wandlungen, die er in die Sprache und Struktur der Farsi-Dichtung eingebracht hat, verborgen. Er gehört zu den Dichtern, die nach Innovation strebten. Nezami besaß ein besonderes Talent für die Anwendung von Wörtern bei der Kreation neuer Begriffe. Er bereicherte die dichterische Fantasie und vereinte Epos und Romantik miteinander. Auf diese Weise verewigte er sich als großer iranischer Lyriker. Seine Sprache ist sowohl feinsinnig als auch angenehm flüssig und daher genießt er jahrhundertelang sowohl beim einfachen Volk als auch bei den Eliten Beliebtheit. Nezami sagt selber: Oriyate kas napazirufteam, anche delam goft begu gufteam. Ich mochte von keinem entlehnen und sagte das, was mein Herz sagte, sag's. Shobade taze barangichtam, heikali as qalib nurichtam. So begann ich, einen neuen Zauber zu entfachen, schuf ein Standbild aus einer neuen Gussform. Musik. In der Samis-Dichtung spiegeln sich seine Kenntnisse in den damaligen Wissenschaften wider, wie Medizin, Hikmat, Musikwissenschaften und Astronomie. Seine Dichtung gibt zudem Aufschluss über die iranische Kulturlandschaft im 11. und 12. Jahrhundert nach Christus. Er hat viele Sprichwörter eingebaut und spielt auf zahlreiche nationale Volksmärchen und religiöse Erzählungen an. Sprachlich gesehen besitzt Nezomi eine außergewöhnliche Begabung für zielgerechte Wortwahl und gelungene Bildung von Zusammensetzungen. Der schlichte und flüssige Stil seiner Poesie verhalf ihm zur Verbreitung unter dem Volke. Er behält diesen Stil in seinen gesamten dichterischen Werken bei. Nezomi hat an jeder Stelle, wo sich die Gelegenheit dazu anbot, Inhalte aus dem Koran glanzvoll in dichterischer Form aufleuchten lassen. Es sind seine starke dichterische Sprache, die schöne Gestaltung und die feine Fantasie, mit der Hakim Nezami uns auch heute noch ansprechen kann. Nezami ist darum bemüht, einen wertvollen Gedanken in die besten und schönen Wörter zu kleiden und neue Inhalte zu schaffen. Das macht seine Dichtung zusammen mit seinem Wissen und seiner starken Fantasie so reichhaltig und erfolgreich. Die Mittel, die Nezami zur Verbildlichung benutzt, sind dieselben wie die seiner Vorgänger, und dennoch erscheinen sie in einem neuen Licht. In einem Gedicht lassen sich Dinge verbildlichen, vergleichen, sinnbildlich darstellen oder beschreiben und lassen sich versteckte Wahrheiten enthüllen. Nezami bedient sich dieser dichterischen Stilmittel. Dr. Abdul Hussein Salinkoub, der zeitgenössische iranische Literaturforscher, sagt, dass die Wörter in der Dichtung von Nezami sich durch ihre Anordnung und ihr Reimen wie glänzende Perlen an einer Schnur einander reihen. Die Zunge gegen böse Zungen zähm ich, die Bösen durch das Gute tun beschäm ich. Von Schlechtgesinnten sprech ich Schlechtes nicht, denn schlechtgesinnt ist selbst, wer Schlechtes spricht. Die Zunge, die im Zaum hält ihre Hitze, die wird mit Witz entgehen dem Feindes Witze. Der hat sich selbst so lieb nicht, als es frommt, der alles sagt, was auf die Zung ihm kommt. Nezamis Ausdrucksweise klingt vertraut. Er ist ein guter Beobachter der Natur, und der zeitgenössische iranische Literaturforscher Ghulam Hussein Yusufi sagt, dass Nezami in seiner Dichtung selbst einer tristen Landschaft Schönheit abgewinnt. Nezami ist ein Meister der Veranschaulichung. Zum Beispiel in dem Werk Haft Peykar, die sieben Bildnisse, beschreibt er eine schöne Stute in der Geschichte vom Drachen und dem Schatz des Bahrams so vortrefflich, dass der Leser dieses schöne Pferd lebendig vor sich in Bewegung sieht, als wäre es auf der Kinoleinwand abgebildet. Diese Kunst der Verbildlichung beweist Nezami auch bei der Beschreibung der Stimmung seiner Charakteren. Typisch für die Sprachkunst Nezamis ist auch die Personifikation von leblosen Gegenständen und von Daseinserscheinungen. Oft lässt er auf diese Weise die leblosen Dinge zu Wort kommen und ihre Wahrnehmungen und ihr Begriffsvermögen zeigen. Auf diese Weise führt er überall in seinen Werken und dies selbst in den furchterregendsten Geschichten den Leser durch eine lebendige und aussagereiche Welt. Angeregt von seiner reichen Fantasie gibt Nezami den Phänomenen in der Natur Leben. Zum Beispiel vermenschlicht er in einem Gedicht den herbstlichen Sturm und die Tulpen. Der Sturm wird zum Straßenräuber und Plünderer und überfällt die Wehrlosen. Bei Nezami erscheinen der Wind und die Wolken als Diener, die den Garten betreuen. bei so manchen Beschreibungen, insbesondere bei der Beschreibung der Sterne und des Nachthimmels, stellt Nesamé uns eine Welt vor, die voller Leben, Bewegung und Gedanken ist. Der iranische Literaturforscher Dr. Abdul Hossein Zarinkoub untersucht in seinem Buch mit dem Titel Pire Ganje dar Justujuye Nakuja Abad, der alte Einsiedler auf der Suche nach dem Niemandsland, die Gedankenwelt und Gedichte Nesamis. Er lobt die Fähigkeit Nesamis, die Befindlichkeit seiner Charakteren wie Einsamkeit, Schmerz, Angst, Erleichterung und Sehnsucht zu verbildlichen und sagt, dass seine Epen Leili und Majnun und Khusro und Shirin auch bei mehrmaligen Lesen immer wieder erneut bezaubern und begeistern. Liebe Hörerfreunde, auch in unserem nächsten Teil wird es um diesen iranischen Dichter des 12. Jahrhunderts nach Christus gehen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Amir Mohammad Tafti mit dem Titel Tamanna, auf Deutsch Wunsch.
در شهر نگاری که دل ما ببرد نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد بختم ار یار شود یار شود رختم از این جا ببرد رختم از این جا ببرد کش و سرمست که پیش کرمش کوهریفی کش و سرمست که پیش کرمش عاشق سوخت دل عاشق سوخت دل نام تمن ناب برد نام تمن ناب برد Thank you.
میبینم، بی خبرت میبینم. آه از آن روز، آه از آن روز که باده گل رعنا ببره. آه از آن روز، آه از آن روز که باده دل ما ببرد، نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد. بختم یا شرد رختم از اینجا ببرد، رختم از اینجا ببرد.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe US-Niedergang in Westasien – Ursachen und Folgen. Weiterhin guten Empfang. Die Beitragsreihe US-Niedergang in Westasien – Ursachen und Folgen wurde aus einer Forschungsarbeit mit dem Titel Folgen des Niedergangs der US-amerikanischen Macht in Westasien in der Abteilung für angewandte Forschung extrahiert und in 12 Teile gegliedert. Das Scheitern und der Niedergang der westlichen liberalen Ordnung sind eine Tatsache, die sich in der internationalen Ordnung abspielt. Die Vereinigten Staaten von Amerika als Führer dieser Ordnung hat Schwäche erlitten und die Komponenten ihrer wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und ideologischen Macht schwinden. Die USA sind laut verfügbaren Beweisen und Fakten sowie dem Bekenntnis ihrer politischen Persönlichkeiten und Forschungs-Thinktanks in komplexen Problemen gefangen und die Anzeichen des Niedergangs ihrer globalen Autorität sind in verschiedenen Dimensionen sichtbar. In dieser 12-teiligen Beitragsreihe möchten wir Ihnen, liebe Zuhörer, Beispiele für den Machtverlust dieser globalen Hegemonialmacht in Westasien bringen. In diesem Teil der Beitragsreihe wollen wir versuchen, die Auswirkungen des Niedergangs der US-Hegemonie in Westasien auf das saudische Regime zu untersuchen. Mit dem Niedergang der Hegemonie der USA und der Verringerung ihrer regionalen Rolle gegenüber gewissen Ländern im westasiatischen Raum wird die politische, militärische und wirtschaftliche Sicherheit von Ländern wie Saudi-Arabien, die keine Stütze in der Bevölkerung haben, gefährdet. Diese Bedrohungen können auf drei Ebenen untersucht werden: national, regional und international. Diese drei Analyseebenen sind irgendwie miteinander verflochten. Beispielsweise treten interne Bedrohungen in einigen diktatorischen Regimen in der Region, zu denen Proteste der Bevölkerung und Widerstand der internen Elite gegen die herrschende Staatsordnung stärker auf, wenn sie die Unterstützung oder das Schweigen der USA erhalten. Denn interne Drohungen und Proteste gegen die saudi-arabische Herrschaftsstruktur wurden mit grünem Licht der USA vom König noch stärker unterdrückt. Zu den Fällen, die die diktatorischen Regime in der westasiatischen Region, einschließlich Saudi-Arabien, stets bedrohen, gehören die Frage der Menschenrechte, die Illegitimität der Herrschaftsstruktur und die Abhängigkeit von Großmächten, insbesondere den Vereinigten Staaten. Mit dem Machtverlust der USA und ihrem allmählichen Rückzug aus der Region werden Länder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, VAE, und Bahrain anfälliger für ihre eigenen internen Probleme. Denn bisher haben diese Länder mit der Unterstützung und Anleitung Washingtons Gewalt eingesetzt, um interne Proteste zu unterdrücken. Im Folgenden werden wir Ihnen, liebe Zuhörer, einige der internen Probleme und Krisen Saudi-Arabiens erwähnen, die, wenn sie nicht die Unterstützung der Vereinigten Staaten haben, Anlass für eine Schwächung des saudischen diktatorischen Regimes sein können. Armut, Arbeitslosigkeit und Unterkunft sind drei der größten Probleme der Menschen in Saudi-Arabien. Wenn man von Ölreichtum Saudi-Arabiens und seinem Einnahmen aus dem Hadsch hört, lässt sich kein Zweifel daran aufkommen, dass alle Menschen in Saudi-Arabien in völligem Wohlstand und Komfort leben. Man weiß aber nicht, dass dieser Reichtum nur in die Taschen einer kleinen Minderheit in Saudi-Arabien fließt und die einfachen Menschen daran keinen Anteil haben. Armut ist eines der größten Probleme, mit denen die Menschen in Saudi-Arabien zu kämpfen haben. Laut dem Bericht des Nationalen Komitees zur Bekämpfung der Armut in Saudi-Arabien leben etwa 39% der Menschen in diesem Land unterhalb der Armutsgrenze. Obwohl der verstorbene saudische König Abdullah bin Abdulaziz zu seinen Lebzeiten den Bau einer 500.000 Wohneinheiten für Saudis anordnete, ist davon jetzt keine Rede mehr. Die Folge ist, dass nun rund 60% der Menschen, etwa 20 Millionen Menschen, in Miethäusern leben. Das wichtigste Problem in diesem Bereich ist der Rückgang des Angebots auf dem Wohnungsmarkt und der kontinuierliche Anstieg der Mieten. Ein weiteres wirtschaftliches Problem der Jugend des ölreichen Landes Saudi-Arabien ist die Beschäftigung. Laut Statistik liegt die Arbeitslosenquote unter den Staatsangehörigen des Landes bei fast 13%, während nach Schätzungen des Saudi-Arabiens Statistikzentrums etwa 10 Millionen Gastarbeiter in diesem Land leben. Ein weiteres Problem ist die Saudisierung der Arbeitskräfte. Während der Arbeitsmarkt im privaten Sektor von ausländischen Gastarbeitern hauptsächlich aus Südasien dominiert wird und der öffentliche Sektor, dessen Mitarbeiter sich in Regierungsorganisationen und Büros ausruhen, anstatt über Arbeit und Produktion nachzudenken, ist polarisiert. Zusätzlich zu dem Beschäftigungsproblem hat wirtschaftliche Stagflation infolge der Umsetzung konservativer und liberaler amerikanischer Wirtschaftspolitik im letzten Jahrzehnt zu einem Anstieg der Inflation in Saudi-Arabien geführt. Eine weitere Krise in Saudi-Arabien ist die Umwandlung des Staates in einen Polizeistaat. Saudi-Arabien als Führer und Avantgarde der Anti-Iran-Bewegung spürt derzeit die Gefahr des Niedergangs und Zusammenbruchs und versucht, diese Gefahr durch die Umwandlung des Landes in einen Polizeistaat zu überwinden. Die Erhöhung des Militärbudgets in den letzten Jahren, Sicherheitsmaßnahmen einschließlich Sicherheitsarmbänder für Pilger während der Hajj-Zeremonie im Jahr 2015, Druck auf einflussreiche saudische Prinzen in diesem Jahr, die Konfrontation zwischen Kronprinz Mohammed bin Nayef und Kronprinz Mohammed bin Salman und viele andere Fälle deuten eindeutig darauf hin, dass Sicherheitsmaßnahmen in Saudi-Arabien, insbesondere nach der Umwandlung des Krieges im Jemen in einen Zermürbungskrieg, massiv erhöht worden sind. Die Niederlage Saudi-Arabiens im Jemenkrieg ist, trotz der uneingeschränkten Unterstützung der USA für die Verbrechen der saudischen Koalition gegen das jemenitische Volk, eines der klaren Zeichen für den Niedergang der US-Hegemonie im Westasien und die Stärkung der Widerstandsachse. Der vielleicht wichtigste Alarm für die derzeitigen saudischen Herrscher sind neben den Fürsten, die Macht und Monarchie beanspruchen, die Takfiri-Terroristen. Terroristen, die ihre gesamten Ausgaben für Waffen bis hin zu Nahrungsmitteln, Kleidung und Logistik aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, VAE und Bahrain erhalten. Die Einführung strenger Sicherheitsmaßnahmen im Binnenraum Saudi-Arabiens erfolgte auch in der Hoffnung, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit der IS-Ideologie in Saudi-Arabien verringert und dass damit den saudischen Herrschern die nötige Zeit zur Bewältigung der Krise gegeben wird. Dabei muss gesagt werden, dass IS aus dem Takfiri-Wahhabi-Denken abgeleitet ist. Durch die Unterstützung von IS versuchte Riad, die legitime Regierung von Bashar al-Assad in Syrien zu stürzen. Doch nach der Niederlage von IS gelten seine Überreste nun als Bedrohung für das saudische Königreich. Die Zwietracht zwischen Sunniten und Schiiten durch die saudischen Machthaber ist ein weiteres Beispiel für die Richtungsweise in der Politik Washingtons, für die saudische Innenpolitik. Um ihre Inkompetenz zu vertuschen und die Ausbreitung sozialer Unzufriedenheit unter Muslimen zu verhindern, versuchen Riads Herrscher, Schiiten und Sunniten gegeneinander auszuspielen. Sie unterdrücken jede Aktivität der Schiiten rigoros und schaffen sogar viele Hindernisse für die Schiiten. Schiitische Gelehrte werden unter haltlosen Unterstellungen verhaftet und sogar hingerichtet, wie Ayatollah Sheikh Nimr Baghra Nimr. Die saudische Herrscher hetzen radikale Wahhabiten gegen die Schiiten auf und geben vor, dass die Schiiten ein Problem mit den Sunniten hätten. Das ist genau die Politik, die sie in der gesamten islamischen Welt verfolgen, um Schiiten und Sunniten gegeneinander auszuspielen. Dies geschieht in einer Situation, in der, wie die Entwicklungen des letzten Jahrzehnts in Syrien und im Irak gezeigt haben, sowohl die Schiiten als auch die Sunniten mit dem Takfiri-Wahhabismus Probleme haben. Zusätzlich zu den bereits erwähnten hatten die erbärmlichen Bedingungen in den Gefängnissen und die weit verbreiteten Verletzungen der Rechte der Gefangenen, die diskriminierenden Bedingungen gegenüber Frauen, die massive Kritik des UNO-Menschenrechtsrats zur Folge. Obwohl das sehr geschlossene System und die intransparente Funktionsweise der Institutionen und Gremien in Saudi-Arabien die Sammlung von Statistiken und Informationen für verschiedene Institutionen, darunter die Vereinten Nationen, Human Rights Watch, HRW, UNICEF und andere Menschenrechtsinstitutionen nicht zulassen, werden dem Land doch seit jeher massiver Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Im Oktober 2013 sagte Joe Strock, Direktor der Westasien-Abteilung von Human Rights Watch, ich fordere die internationale Gemeinschaft auf, gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Berichts im Zusammenhang mit der regelmäßigen Untersuchung der Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien durch die Organisation Human Rights Watch den notwendigen Druck auf Riad auszuüben, um Menschenrechte zu respektieren. Abschließend sei darauf hinzuweisen, dass alle Aktionen des saudi-arabischen Regimes gegen die eigene Bevölkerung, die wir in diesem Programm erwähnt haben, wie ein Feuer unter der Asche bleiben werden, welches Saudi-Arabien erfassen würde, wenn das Land die Unterstützung der Vereinigten Staaten und anderer Großmächte verlöre. Aus dieser Sicht sind die Gründe für die Angst von Ländern wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten vor dem Niedergang Amerikas im westasiatischen Raum klar. Damit sind wir, liebe Hörerfreunde, am Ende unseres heutigen Beitrags angelangt und sagen Ihnen alles Gute bis zu einem weiteren Beitrag. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.